und Radio 1 präsentieren Eine Stunde Zeit mit Anja Görz.
Herzlich willkommen zu Eine Stunde Zeit von Radio 1 in Zusammenarbeit mit der Hamburger Wochenzeitung Die Zeit mit Anja Görz und heute zum letzten Mal. Zum letzten Mal in diesem Jahr und zum letzten Mal überhaupt. Deshalb versuchen wir heute einen ganz großen Rückblick auf all die schönen Jahre mit Eine Stunde Zeit auf Radio 1. Auf Freitage mit wunderschönen und anrührenden Audiotagebüchern, mit entlarvenden CD-Rezensionen und aufregenden Themen und Köpfen der Woche. Ich spreche heute mit dem Chefredakteur der Zeit Giovanni Di Lorenzo über das vergangene Jahr und unser Thema des Jahres ist das Protestjahr 2011. Harald Martenstein fehlt heute natürlich auch nicht und es ist wunderbar, dass Sie sich auch Zeit genommen haben.
Radio 1. Eine Stunde Zeit. Das Thema der Woche.
Das Jahr 2011 ließ die Welt erbeben. In Japan oder der Türkei bewegte sich wahrhaftig die Erde mit schrecklichen Folgen. In anderen Ländern gab es politische Erdbeben, ausgelöst von großen Protestwellen. So brach sich in der arabischen Welt nach der Selbstverbrennung eines jungen Tunesiers vor einem Jahr eine gewaltige Bewegung Bahn, die in mehreren Ländern die autokratischen Systeme ins Wanken und wie in Ägypten, Tunesien und Libyen gar zum Einsturz brachte. In Spanien, Griechenland oder auch Israel protestierten die Menschen machtvoll gegen Armut, Arbeitslosigkeit und soziale Ungerechtigkeit. In Deutschland zeigten die Stuttgarter, dass sie die Entscheidungen der politischen Elite nicht einfach hinnehmen wollten. Und weltweit gehen Gruppen der Occupy-Bewegung gegen die entfesselten Finanzmärkte auf die Straße. Über das Protestjahr 2011 spreche ich jetzt mit dem Münchner Soziologen Professor Eckart Zimmermann. Schönen guten Abend, Herr Zimmermann.
Schönen guten Abend, Frau Görz.
Ist es nur ein Gefühl oder ist es tatsächlich so, dass es sehr, sehr, sehr viele Proteste gab 2011?
Ja, da müsste man jetzt nun wirklich, bis zur Nachkriegszeit oder noch weiter hinaus, wenn man ja die Ursachen vergleichen will, Jahr für Jahr auszählen. Also das ist noch nicht in trockenen Tüchern. Aber das Gefühl ist mit Sicherheit berechtigt, weil ja praktisch in einer Reihe von verschiedenen Kulturen und politischen Systemen Proteste ausgebrochen sind. Manche davon sind eigentlich ganz normal. Also der Protest gegen ein Großraumprojekt wie in Stuttgart, der ist eigentlich in Deutschland Standard inzwischen. Und das sollte man nicht unmittelbar vermengen mit anderen Dingen, wo also ein absoluter Regimewandel auf dem Plan steht.
Nun ist ja bemerkenswert, dass nicht nur viel protestiert, sondern auch viel erreicht und verändert worden ist. Gibt es dafür eine Erklärung?
Ja, Protest wird, hängt natürlich davon ab, welche Art von Protestler sich versammelt. Wenn die Protestler über Ressourcen im System verfügen, können sie natürlich nachhaltig Protest ausüben. Sie können die Medien erreichen und damit ist natürlich die Elite mehr oder weniger gespalten. Und immer wenn die Protestler einen Zugang zum Regime haben, sieht die Kalkulation der Herrschenden natürlich anders aus. Und Protest ist ja auch häufig sehr vernünftig. Er wird ja von den Leuten, die sich vor Ort auskennen, gemacht. Natürlich auch häufig nur zu ihrem eigenen Vorteil. Aber da ist ein Abwägen der Kosten im Vordergrund. Und wenn die Kosten der Repression zu hoch sind, dann gibt man eben häufig nach oder manchmal auch Krafteinsicht.
Nun haben Sie gerade gesagt, man darf das nicht vergleichen, aber zum Beispiel die Proteste in Spanien und Griechenland, so heißt es jedenfalls aus diesen Ländern, haben sich am arabischen Frühling orientiert. Die Israelis wiederum haben sich dann Rat und Unterstützung bei den Spaniern geholt. Also inwieweit hängen diese doch sehr unterschiedlich motivierten Bewegungen letztendlich zusammen?
Ja, Leute, die eigentlich Grund aus ihrer Sicht zu starken Protesten haben, sehen natürlich mit Freude, wenn in einem Nachbarland so etwas passiert, wenn das Nachbarland vergleichbar ist in den politischen und sozialen Verhältnissen, dann würde man annehmen, gibt es eine 1-zu-1-Übersetzung, findet aber häufig eben nicht statt, sondern die Frage ist tatsächlich, wie kommt es zu dieser Mobilisierung? Und dann kann man natürlich auch weiterschauen und generell von Leuten lernen, die eben die Letzten sind, die mit Protest weltweiter Art, also jedenfalls in den Folgewirkungen in der Wahrnehmung auf den Plan treten und versuchen herauszufinden, wie die das machen. Und da sind ja eine ganze Reihe neuer technologischer Mittel eingesetzt worden. Auch eine ganze Reihe von Abfolgen lässt sich ja feststellen. Es ist ja nicht ein Protest, wo man aufmarschiert und dann geht man wieder nach Hause und dann wird verhandelt, sondern mal mit Gewalt, mal ohne, mal mit starken zivilen Gruppen, mal mit Gewaltgruppen, mal reagiert der Staat so, mal wieder anders, was wir jetzt in der ägyptischen Armee sehen. Das ist also ein ganz vielfältiges Phänomen, aber dass Leute, die sich sehr stark ärgern, voller Wut sind über die Verhältnisse in ihrer eigenen Gesellschaft, in ihrem eigenen Staat, natürlich schauen, ob andere Leute es etwas klüger angestellt haben mit ihrem Protest, das liegt auf der Hand.
Und dass es funktioniert und dass Erfolge zu verzeichnen sind, bedeutet das, dass die Politik sich da auch ein bisschen umstellen muss oder auf andere Dinge einstellen muss, auch wegen der neuen Medienmöglichkeiten?
Ja, es ist ja nichts Neues, dass bei uns die Bürgerinitiativbewegung, die Grünen, Ökopax damals, die ganzen Protestbewegungen, die haben ja praktisch die normalen Kanäle Kanäle der politischen Partizipation, also im Parlament, bereichert. Das ist inzwischen Standardrepertoire in Deutschland. Es geht ja so weit, dass im Grunde genommen keine langfristige Regionalplanung mehr möglich ist ohne nachhaltige Proteste. Das Neue, was jetzt ist, ist eben das völlig neue Mittel, die anderswo in dieser Kombination, jedenfalls in der Intensität, noch kaum ausprobiert worden sind, gerade in autokratischen Staaten eingesetzt werden und auch mit nachhaltigem Erfolg. Das ist eigentlich das, was verblüfft.
Also das heißt, wenn ich das richtig deute, gehen Sie davon aus, dass es in den nächsten Jahren auch mehr wird mit Protesten und auch mit erfolgreichen Protesten?
Das kann man also schlecht vorhersagen, weil ja gerade Demokratien ein unendliches Arsenal haben, Proteste auszusetzen, leerlaufen zu lassen. Schauen Sie sich die studentischen Proteste an. Gegen Semesterende nehmen die ihren Höhepunkt an und in den Semesterferien macht die Verwaltung wieder das, was sie immer schon wollte, und die Studenten machen Urlaub und nehmen dann hin, was zum nächsten Semester gehen passiert. Also Wahlen, neue politische Themen, all das lenkt ja ab von Protestbegehren in einer Demokratie. Zweitens haben sie oft sehr, sehr lokale Belange. Im Grunde genommen muss eine Protestbewegung ein Thema als Monopolist vertreten und dieses Thema muss viele Gruppen bewegen und dann muss gewissermaßen eine Protestbewegung auch nachhaltigen Zugang zu Elitepositionen im Staat haben, damit wirklich nachhaltige Reformen und nachhaltige Veränderungen stattfinden. Also was man jetzt andeutet mit dem Internet, da wird es viele lokale Protesthandlungen geben, Dampf ablassen in Blogs und das verläuft sich dann. Ist auch nicht sicher, dass die Occupy-Bewegung irgendeine nachhaltige Wirkung haben wird, aber sie ist natürlich ein Warnzeichen, dass wenn das nächste Mal so kommt, dass vielleicht doch wesentlich gewaltsamer wird und sich möglicherweise noch andere Gruppen anschließen werden. Also man muss da vorsichtig sein. Es gibt ein Aufschaukeln, es gibt aber auch ein Dampfablassen.
Wir werden es beobachten und ich bedanke mich sehr herzlich bei Professor Eckart Zimmermann, Soziologe aus München, mit dem ich über das Jahr der Proteste 2011 gesprochen habe. Herzlichen Dank, Herr Zimmermann.
Danke auch, Frau Götz.
Und einen guten Rutsch.
Ja, ebenfalls für Sie.
Radio 1. Eine Stunde Zeit. Das Audiotagebuch.
In den Audiotagebüchern in Eine Stunde Zeit haben uns Menschen in besonderen Situationen an ihren Erlebnissen einer Woche teilhaben lassen. Wenn es irgendwo auf der Welt Proteste gab, Ereignisse, die Gesprächsstoff auf der ganzen Welt waren, oder wenn Menschen sich auf fremdes Terrain oder in neue Ämter gewagt haben, dann waren wir dabei und haben so einen kleinen Einblick in den Alltag dieser Menschen erhalten. Heute präsentieren wir nun einen Ausschnitt aus den vielen Tagebüchern, die wir auf diese Weise erhalten haben. Wie zum Beispiel das der früheren Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt, die während der Rot-Grünen, aber auch während der späteren Großen Koalition dieses Amt innehatte. Und obwohl es ein anerkanntermaßen schwieriges ist, bringt einen das Audiotagebuch eher zum Schmunzeln.
Ich hatte das Glück, in dieser Woche die älteste Bürgerin Thüringens zu treffen. Und das war auch eine sehr schöne Begebenheit dieser Woche, dass ich 3000 Schritte Spaziergang gemacht habe mit den Schauspielern und Schauspielern von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, die sich mit engagieren dafür, dass Deutschland sich mehr bewegt. Es waren mehrere hundert Schülerinnen und Schüler da, also viele junge Menschen. Und wir sind durch den Filmpark gezogen und wir waren unter anderem im Sandmenschenhaus. Und das bestätigt mich auch darin, wenn wir mit diesen jungen Leuten zusammenarbeiten, im Kampf gegen Drogen, für Umweltschutz oder auch für mehr Bewegung, dann sind das die besten Botschafter, die wir haben, um auch junge Menschen zu motivieren.
Im Sandmännchenhaus gegen Drogen und für die Umwelt kämpfen, das klingt auf jeden Fall innovativ. Nett waren auch die Notizen des damaligen Wirtschaftsministers in Niedersachsen, eines bis dahin in der Bundespolitik kaum bekannten jungen Mannes, der schwor, dass ihn nichts, aber auch gar nichts ins politische Berlin ziehen würde. Denn damals, im Februar 2009, war sein schönstes Erlebnis der Woche noch
meine Ernennung zum Minister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr und zum stellvertretenden Ministerpräsidenten in Niedersachsen. Der Versuch, in den Bundesrat reinzukommen? Nein, Sie glauben mir nicht, dass Sie Wirtschaftsminister sind. Da war vorhin schon mal so ein junger Schnösel. Der hat sogar gesagt, er ist Bundeswirtschaftsminister. Ist reingekommen, das war ein Scherz von einem unserer Mitarbeiter, aber fand ich nicht schlecht.
Nur zur Erklärung, der Bundeswirtschaftsminister hieß damals noch zu Guttenberg. Und welche ersten großen Aufgaben hatte der junge Minister Rösler damals erledigt?
Oh, meine erste Postmappe. Und meine erste Terminmappe. Die habe ich durchgearbeitet. Das ist mein erstes großes politisches Werk für diese Woche.
Omid Nuripur, der für Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag sitzt und seit 2 Jahren dort deren sicherheitspolitischer Sprecher ist, der konnte von einer Reise nach Afghanistan im März 2009 wirklich Beeindruckendes berichten.
Es gibt sehr vieles, was dort im Argen liegt. Es kommt alles sehr, sehr mühsam und mit sehr vielen Rückschlägen, aber dennoch ganz langsam voran. Und dafür muss man aber noch sehr vieles tun. Und auch wir in Deutschland brauchen einiges, was anders sein muss. Und wir brauchen Strategiewechsel. Und ich habe vieles gelernt, was ich hier zur Debatte beitragen kann. Ich habe es hautnah erlebt in Kabul. Die Menschen sehen so eine Kolonne von bestimmten Ländern, nicht von allen, und gehen den 50 Metern vorne und hinten aus dem Weg. Die Autos parken sofort und gehen denen aus dem Weg, weil diese Kolonnen auf der einen Seite natürlich Ziele sind von Anschlägen, auf der anderen Seite aber auch die Schützen, die in diesen Türmen von diesen Autos sehr nervös sind und die Menschen haben die Befürchtung, dass die einfach leichtfertig schießen, und das ist eine halbe Katastrophe.
Sehr zu Herzen ging der Rückblick von Karl-Heinz Schmidt, der 42 Jahre lang Saaldiener im Bundestag war und dem während der Feierstunde zum 60-jährigen Bestehen des Deutschen Bundestages im September 2009 eine große Ehre widerfuhr.
Es war für mich persönlich eine große Überraschung, nicht nur, dass ich dazu eingeladen war, sondern auch der Präsident des Deutschen Bundestages, Professor Norbert Lammert, quasi eine Laudatio mit Beginn seiner Rede über mich erging. Naja, überrascht war ich, aber freudig überrascht.
Das also waren Ausschnitte aus unserer Rubrik Das Audio-Tagebuch. Nachher werden wir uns auch nochmal Höhepunkte unserer politischen Plattenkritik zu Ohren kommen lassen.
Das Audio-Tagebuch. Radio 1. Eine Stunde Zeit. Themen der Zeit.
In den Themen der Zeit haben wir ja immer mit einem Autor oder einer Autorin der Zeit über ein Thema der jeweils aktuellen Zeitausgabe gesprochen. Heute werde ich mit dem Chefredakteur der Zeit, Giovanni Di Lorenzo, ganz traditionsgemäß zurückschauen auf das vergangene Jahr, das ja mehr als genug Katastrophen, Umbrüche und Niederlagen und auch Schönes zu bieten hatte. Schönen guten Abend, Giovanni Di Lorenzo.
Schönen guten Abend, grüße Sie.
Wenn das Jahr 2011 eine Aktie wäre, halten oder abstoßen?
Halten.
Weil?
Erstens, weil mit dem Abstoßen würden wir kein einziges Problem lösen, was wir in diesem Jahr bekommen haben. Und zum anderen, weil es, wie Sie zu Recht gesagt haben, auch hochspannende und, wie ich finde, auch vielversprechende Dinge erlebt haben.
Was wäre denn das, wenn Sie jetzt eine Zeitung machen müssten, sozusagen das Jahr in der Zeit? Welches wäre Titelthema?
Also die Zeile haben wir sogar schon gemacht, wenn auch nicht als Titel, sondern als großes Promo auf der Eins. Was für ein Jahr. Ich kann mich in meinem politisch bewussten Leben an kein Vergleichbares erinnern, ausgenommen 1989 mit dem Fall des Eisernen Vorhangs. Aber 89 liegt auch schon jetzt mehr als 20 Jahre zurück. Also das war mit Abstand das intensivste Jahr.
Es ist ja auch wahnsinnig viel passiert. Also egal, ob man den arabischen Frühling nimmt, ob man die Finanzkrise nimmt, den Wandel der Parteienlandschaft. Gibt es irgendwas, was Sie rausgreifen würden?
Also zwei Dinge. Einer haben Sie schon genannt. Einmal der arabische Frühling. Hier war es für mich auch so überraschend zu sehen, dass es Entwicklungen gibt, die Experten nicht vorhersehen. Wir wurden alle überrascht, als dann Tunesien Ende, wenn ich mich recht erinnere, Ende 2010 passierte. Da hieß es, das ist eigentlich nur in Tunesien vorstellbar, in keinem anderen Land. Das Gegenteil ist der Fall gewesen, auch wenn man jetzt natürlich sagen muss, die erste Euphorie hat sich bei allen gelegt, weil wir wissen nicht, wie nach revolutionären Zeiten sich dann auswirken. Die Geschichte lehrt oft, es wird dann fast genauso schlimm oder noch schlimmer als vorher. Aber erstmal war diese Bewegung dem Zeichen stand auch so hehrer und guter Ideale wie Demokratie, freie Wahlen, Pressefreiheit und nicht zum Beispiel in Ägypten in erster Linie mit dem Aufrichten neuer Feindbilder, zum Beispiel Israel. Das hat sich leider in der Zwischenzeit ein bisschen geändert. Das war, finde ich, ein großes Signal der Hoffnung an die ganze Welt. Ich glaube auch, das wird die Welt auch geopolitisch mittelfristig verändern. Und das andere war der umstrittene und so plötzliche Ausstieg aus der Atomenergie. Das ist zumindest ein Experiment, das ein hochindustrialisiertes Land wie Deutschland unternimmt, was große Beachtung und was große Chancen möglicherweise auch hat.
Gibt es einen Menschen oder eine Begegnung, die Sie nachhaltig beeindruckt aus diesem Jahr?
Nein, dazu waren es zu viele.
Ich dachte, Sie sagen jetzt zu Gutenberg.
Ja, das wäre zu einfach gewesen.
Aber diese ganze Geschichte, das Interview zu Gutenberg in der Zeit, wenn Sie mit dem wissen, was Sie jetzt haben und mit dem, was das alles ausgelöst hat, würden Sie es nochmal genauso machen?
Ich würde es nicht nochmal so machen. Ich würde aber immer sagen, Gutenberg ist einer der unglaublichsten Persönlichkeiten dieser letzten Jahre auf der innenpolitischen Bühne und damit eine auch der spannendsten. Insofern die Tatsache, dass man ihn interviewt, würde ich nicht in Frage stellen.
Nun ist es ja so, dass er nicht der Einzige ist. Er ist einer in einer Reihe von vielen, die zurückgetreten sind in diesem Jahr. Gibt es da einen, von dem Sie sagen, der ist zu Recht zurückgetreten oder jemand anderen, von dem Sie sagen, der hätte lieber bleiben sollen?
Ich glaube, dass Politiker bei uns zurücktreten, wenn sie Fehler machen, ist erstmal ein Ausweis einer guten politischen Kultur, die wir haben. Es gibt andere Länder, auf die wir in diesem Jahr besonders geschaut haben, wie zum Beispiel auf Italien, wie in Frankreich, wo Affären viel schlimmeren Ausmaßes entweder gar nicht geahndet werden oder wie im Fall Chirac erst viele Jahre nachdem Chirac aus dem Amt getreten ist. Also insofern ist das erstmal gut, dass bei uns Fehler benannt werden und aus Fehlern Konsequenzen gezogen werden. Worüber wir uns natürlich verständigen müssen, ist, was sind eigentlich Kriterien für einen Rücktritt, für eine Affäre? Kann es der Außenspiegel, der abgerissene, eines gerade neu gewählten oder neu ernannten Generalsekretärs der FDP sein? Da würde ich sagen, nein, ganz eindeutig nein, dazu ist die Geschichte zu klein. Wenn allerdings es darum geht, habe ich vor dem Parlament und vor einem Landesparlament oder gar vor einem größeren dem Bundestag die Unwahrheit gesagt, dann würde ich sagen, das ist ganz eindeutig ein Rücktrittsgrund. Aber ich glaube, diese Debatte müssen wir jetzt führen, weil diese Dichte an Rücktritten oder an tatsächlich Erfolgten, an freiwillig Erfolgten, an Drohenden, an Angekündigten hält auf Dauer sonst kein System aus.
Also Sie sind der Meinung, es wäre richtig, wenn Bundespräsident Wulff zurücktritt?
Nein, das habe ich damit nicht gesagt. Ich habe einfach nur gesagt, dieser gerade der Fall Wulff sollte uns dazu veranlassen, nicht nur jetzt die Fehler zu benennen und die Dinge, die er sich geleistet hat, zu benennen, sondern darauf Folgen auch lassen, welche Konsequenzen das hat.
Gehen wir noch richtig damit um? Weil wenn man sich zum Beispiel Amerika anguckt, da ist es selbstverständlich, dass Politiker von der Wirtschaft gefördert werden.
Ja, wir haben ja in Amerika auch eine Art inzwischen von Plutokratie. Also jemand, der richtig was werden will, kann im Grunde genommen das nur mit entweder massiver Unterstützung durch Spenden, die auch nicht gerade frei machen, oder dadurch, dass er ein eigenes Vermögen hat. Ich finde, dieses Modell ist jedenfalls nicht eins, was wir vor Augen haben können. Wir müssen das richtige Maß finden zwischen einer Strenge und einer Transparenz, die wir Politikern abverlangen, und einer, sagen wir mal, Überahndung und Überstrenge, die ganz schnell da sein kann, die wirklich ins Selbstgerechte kippt und die uns auch schädigt, weil wir müssen schließlich noch Menschen finden, die diesen Job machen und die fehlerfrei bis zu einem gewissen Punkt ihres Lebens gekommen sind. Ich weiß nicht, ob es davon so wahnsinnig viele gibt, die gar nichts haben, was man gegen sie verwenden kann. Damit sage ich aber nicht, dass das, was Wulff sich hat zu Schulden kommen lassen, eine Bagatelle ist. Ganz und gar nicht.
Unser Rückblick auf das Jahr 2011 mit dem Zeitschriftredakteur Giovanni Di Lorenzo. Und ich bedanke mich für eine schöne Zeit mit der Zeit. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen sehr.
Tschüss. Radio 1. Eine Stunde Zeit.
Eine Platte speziell für Sie.
XY hat aufgelegt.
Das hier war eine meiner liebsten Rubriken in eine Stunde Zeit. XY hat aufgelegt. Mit Politikern über Musik zu sprechen, das ist eben eine ganz besondere Situation. Das war oft überraschend, manchmal auch sehr witzig und ab und zu sehr entlarvend. Wir haben die Platte ausgesucht und den Politikern quasi aufgedrückt. Dabei hatten natürlich diejenigen, die aus dem Musikgeschäft kommen, wie zum Beispiel der ehemalige Label-Promoter Jürgen Koppelin von der FDP oder die Ex-Managerin der legendären Band Tonsteine Scherben, die grüne Parteichefin Claudia Roth, deutliche Vorteile. Ihr hatten wir 2008 die neu erschienene CD Hard Candy von Madonna zugemutet.
Das grenzt schon an eine Menschenrechtsverletzung und als Menschenrechtlerin ist mir das nicht leicht gefallen. Der erste Eindruck war sicher gut tanzbar, geht in die Beine, ist ein sehr konsequenter, guter, moderner Beat, aber ehrlich gesagt, mir ist es viel zu stromlinienförmig und mir ist es viel zu glatt. Die Art und Weise, wie sie lasziv oder trashig auf dem Hard Candy Cover erscheint. Ehrlich gesagt, mir kommt diese Selbstinszenierung als Hard Candy eher wie eine saure Gurke vor. Naja, ich komme vom Land, das kommt mir so vor wie ein Wochenende in so einem Haus, wo man sich auch mal ein bisschen mit Leder einkleidet und Latex drüber zieht. Also ich war da natürlich noch nicht, aber ich habe so eine Assoziation. Dieses Provokative ist kommt mir eher ein bisschen spießig vor. Ich finde, dass diese Provokation daneben geht, so die 50-jährige Madonna als Hardcandy, Kindersexmodel, also irgendwie ist das Provokationsmaschine auch ohne originäres Statement, Zitat vom Zitat vom Zitat.
Dieter Dehm von der Linken, der einige Musiker gemanagt, aber auch große Hits wie Tausendmal berührt für Klaus Lage geschrieben hat, kritisierte 2008 das Album Sunday at Devil Dirt von Isobel Campbell und Mark Lanegan auf bemerkenswert politisch unkorrekte Weise.
Wenn ich eine heiße Frau vor mir hätte, das darf man eigentlich in unserer Partei gar nicht sagen, weil es sexistisch ist und ich brauche Abregung, um einfach die nächsten Stunden zu überbrücken, dann könnte das Album auch helfen. Es war mir, um es jetzt etwas deutlicher zu sagen, gelegentlich etwas langweilig.
Nicht ganz so professionell, aber überraschend begeisterungsfähig zeigte sich der innenpolitische Sprecher der SPD, Dieter Wiefelspütz, als er von uns das neue Werk Last Night von Elektronik-Popper Moby zu Gehör bekam.
Also Moby kennt mich nicht, ich kenne Moby nicht. Das sind also, da treffen zwei Welten aufeinander, die sich bislang noch nicht kennengelernt haben. Ich muss freimütig sagen, ich hätte mir die Platte nicht gekauft. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, sie mir anzuhören, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich gequält worden wäre. Das ist, wenn ich mir vorstelle, Wiefelspütz wäre, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, aber ich wäre 25 oder 30, eine Nacht durchzutanzen, das kann man mit dieser Platte wunderbar. Die elektronische Musik, Synthesizer und so weiter, das hat ja auch etwas Magisches, das packt einen schon. Und dann der Beat und es verjüngt mich gleich um 24 Tage oder so ähnlich. Also sehr geschickt verpackt. Ich glaube, ich sage jetzt mal, man ist nicht böse, sehr kommerziell, sehr geschickt, gut zu tanzen, würde ich mal meinen, wenn ich mich erinnere an mein letztes Jahrtausend, also vor der Jahrhundertwende, als ich jung war. Und also ich würde schon sagen, das ist eine Platte durchaus mit Ohrwurmqualität.
Die CSU-Bundestagsabgeordnete Dorothee Bär überraschte auch, als sie Jazz ist anders, das im Jahr 2007 aktuelle Album der Ärzte kritisieren sollte. Allerdings mit einem fast schon intimen Geständnis.
Also ich war ja die größte verliebte Campino-Frau aller Zeiten überhaupt. Und jetzt, wo er wieder zu haben ist, bin ich schon verheiratet. Das ist unglaublich. Als die Anfrage kam, habe ich mich riesig gefreut, als ich dann erfahren habe, die Ärzte, weil das sind natürlich sehr viele Jugenderinnerungen wach geworden. Und ich war schon sehr gespannt, weil ja doch meistens auch ein, zwei, drei Lieder drauf sind, wo man sagt, ja, das würde man seine Kinder nicht hören lassen oder das ist ein Tick zu viel. Und deswegen war ich schon sehr gespannt und war dann auch beim Päckchen aufmachen gleich mal, hab geschmunzelt, sagen wir es mal so, weil das ist ja ein Pizzakarton, in dem das Ganze verpackt ist und die CD schaut auch aus wie eine Pizza. Und das fand ich ganz witzig, nur haben die Musik dann, die drauf ist, eigentlich mit der Verpackung wenig zu tun. Und das ist ja, kann man vielleicht auch manchmal mit der Politik vergleichen, dass Verpackung und Inhalt oft nicht zueinander passen.
Und selbst der jetzige Bundesaußenminister Guido Westerwelle gab mehr von sich preis, als er im selben Jahr das zweite Solowerk der ehemaligen Moloko-Sängerin Roisin Murphy für uns rezensierte.
Roisin Murphy wird ja auch so gehandelt, als sei sie die Disco-Queen und ich glaube, sie hat auch dieses Etikett gerne genommen. Ich habe, als ich das neue Album gehört habe, jetzt nicht sofort daran gedacht, dass eine Disco-Queen, bei Disco-Queen, da denkt meine Generation an Donna Summer, da denkt man an die 70er, aber hier ist schon sehr viel Punk dabei. Saturday Night Fever, das haben wir schon noch genau mitgekriegt. Damals waren wir so, was weiß ich, 15 in der Kante und das war für uns Disco. Und wenn dann Donna Summer gesungen, geschweige denn gestöhnt hat, da sind wir dann richtig ausgeflippt. Aber ich gebe zu, das ist natürlich, und das wissen Sie auch, Jahrzehnte her.
Den absolut trockensten Humor bewies Frank Henkel von der Berliner CDU, jetzt Innensenator, als er das Best-of-Album von Radiohead aus dem Jahr 2008 über sich ergehen lassen musste.
Ich war zunächst mal erstaunt, dass mir in der vergangenen Woche viele Leute, die mit mir im Auto gefahren sind und Cover gesehen haben, gesagt haben, dass das eine ganz große Band sein soll. Ich gestehe, es war nicht so richtig mein Ding. Ich bin im Grundsatz der Auffassung, Musik soll gute Laune machen. Ich bin keiner, sag ich mal, der im Herbst aus dem Fenster guckt und den Blättern beim Runterfallen zusieht.
Ab und an haben wir auch eine Ausnahme gemacht und prominente Menschen an die Plattenteller gelassen, die nur marginal etwas mit Politik zu tun haben. Und auch die haben einiges über sich und ihre musikalischen Vorlieben verraten. So wie Roger Willemsen, der folgendermaßen auf die Platte Wir Kinder vom Bahnhof Soul des Hamburger Musikers Jan Delay von 2009 reagierte.
Ich wippe ein bisschen mit einem Fuß mit. Ich versuche in die Laune reinzukommen. Ich überlasse mich dem Fluss und wenn es anfängt, mich zu langweilen, dann wechsle ich den Track. Und dann legt man irgendwann ja ein Delay auf und dann hört man mit dieser wunderbaren Stimme, die ja immer so klingt, als würde ein Kind sich ärgern. So eine halb Udo Lindenberg-sprüsche, pubertierende Näselstimme, hört man dann, wie das Showgeschäft bearbeitet wird. Und das gefällt einem dann wieder. Ich hätte nur gedacht, dass er sich trauen kann, mit all seinem Ruhm ein bisschen kühner zu sein. Und kühn ist das Album nicht, sondern es hat sehr die Mitte im Auge. Und das bedauere ich ein bisschen. Man hätte da mehr Variationen reinbringen können.
Diesen Vorwurf kann Roger Willemsen uns allerdings nicht machen. Wir haben bei XY hat aufgelegt Musik und rezensionstechnisch fast alles möglich gemacht und Ihnen damit hoffentlich die ein oder andere sehr vergnügliche Minute bereitet. Wenn man zurückschaut auf ein Jahr, dann fallen einem natürlich zuerst immer die Katastrophen ein, die Kriege und Skandale, die es gab in diesen vergangenen 12 Monaten. Davon gab es auch reichlich in 2011. Fukushima, WikiLeaks, der arabische Frühling, EHEC, die Hungerkatastrophe am Horn von Afrika, der Massenmord eines Rechtsradikalen in Norwegen, getürkte Doktorarbeiten, die Umtriebe des braunen Zwickauer Terrortrios und natürlich Rücktritte. Ganz ehrlich, da ist es durchaus verständlich, dass Leute sagen, ich mach da nicht mehr mit. Ich gucke nicht mehr in die Zeitung, ich lege lieber alte Platten auf, statt das Radio anzumachen. Und im Fernsehen schalte ich sofort um, wenn Nachrichten kommen. Oder man macht es einfach wie Harald Martenstein. Der regt sich nämlich nicht mehr auf.
Radio 1. Eine Stunde Zeit. Harald Martenstein, Kolumnist der Zeit.
Ich kann mich nicht mehr aufregen. Es ist nicht von heute auf morgen passiert, es war, glaube ich, ein schleichender Prozess. Eines Morgens habe ich, wie an jedem Morgen, die Zeitung aufgeschlagen. Es stand etwas über einen Skandal mit Eiern darin. Mir sind sofort all die anderen Lebensmittelskandale meines Lebens eingefallen. Fleisch, Milch, Eier, eine andere Sorte Fleisch. Wie viele Skandale waren das? Ich glaube, ich habe mehr Lebensmittelskandale gehabt als Freundinnen. Damit will ich keineswegs die Arbeit der wackeren Lebensmittelkontrolleure herabsetzen oder die tapferen Enthüllungsjournalisten schmähen, ganz zu schweigen von der charmanten Ministerin und den reizenden Ökobauern. Ich trage ja selbst einen Bart. Das ist alles toll und super, nur ihr müsst es ohne mich durchziehen. Ich koche mir jetzt ein Ei und wenn es das letzte Ei meines Lebens ist, ich kann mich nicht mehr aufregen. Da sind dermaßen viele Weltuntergänge gewesen, über die ich in Funk, Presse und Fernsehen vorab informiert worden bin. Dazu mehrere Quadrillionen von korrupten oder angeblich korrupten oder pflichtvergessenen Politikern, geilen Kirchenfürsten, tabubrechenden Autoren, fremdknutschenden Promis, vertuschtem Spesenbetrug, gebrochenen Wahlversprechen und dann kommt auch schon wieder das nächste Hochwasser oder Sarrazin schreibt der Untergang Teil 2. Der Mensch ist schlecht. Die Natur ist zu allem fähig. Gut. Das habe ich jetzt kapiert. Und? Was kommt als nächstes? Bei mir zu Hause ist soweit alles in Ordnung. Ich bin wahnsinnig egoistisch, klar. Ich bin selbst wahrscheinlich der größte Skandal. Kolumnist erklärt, mir ist alles egal. Esst Eier, seid korrupt, wachset und mehret euch. Angela Merkel, dies ist nicht hilfreich. Wir sterben eh. I did it my way. Nach dem Ende der Menschheit regieren die Küchenschaben. Die werden es gut machen, ich vertraue ihnen. They'll do it their way. Eine Art steigt auf, der Mensch zum Beispiel, und vermehrt sich zu stark, zerstört ihr Biotop und stirbt dann ganz normal. Wenn der Mensch verschwindet, dann ist das Öko, so läuft das eben. Natur, ewiges Up and Down. Klimakatastrophe. Take me in your arms and rock me. Es ist Überforderung. Es ist Burnout. Man hat nicht genug Empathie für alles Erregende, über das man pausenlos informiert wird. Man hat nicht genug Energie für alles Empörenswerte. Man müsste sich spezialisieren, wie früher die Kanzlerfrauen. Man kümmert sich zum Beispiel um Mukoviszidose. Man liest nur noch die Nachrichten über Mukoviszidose, den Rest wirft man weg. Ich kann mich aber schwer entscheiden. Ich habe gesehen, wie eine Frau ihrem Mann den Schal zurechtgezupft hat in aller Öffentlichkeit. Ein Mann ist doch keine Puppe. Ja, über Dinge, die direkt vor meinen Augen geschehen, kann ich mich doch noch ein bisschen aufregen. Auch über Belanglosigkeiten. Es ist wie mit den Lebensmitteln. Man soll nur das essen, was in der näheren Umgebung wächst. Keine Kiwis aus Neuseeland essen. Sich nicht über schmelzende Eisberge vom Nordpol erregen, nur über zupfende Frauen aus der Nachbarschaft.
Harald Martenstein, Kolumnist der Zeit.
Ja, das ist doch ein wunderbares Vorhaben für das neue Jahr, sich nur noch aufzuregen, wenn es mehr oder weniger mit einem selber zu tun hat. Vielleicht hilft das ja auch, die Ruhe zu bewahren, wenn das nächste Weltuntergangsdatum, der 21. Dezember 2012, naht. Das war eine Stunde Zeit in Zusammenarbeit von Radio 1 und der Hamburger Wochenzeitung Die Zeit. Mein Name ist Anja Görz und unsere Zeit mit dieser Sendung geht jetzt zu Ende. Im neuen Jahr gibt es Neues in diesem Programm an dieser Stelle. Ich bedanke mich bei allen, die diese Sendung zu einem wundervollen Ereignis gemacht haben in den vergangenen Jahren. Natürlich auch bei Ihnen, die jetzt wieder zugehört haben und dieser Sendung so die Treue gehalten haben. Ihnen allen wünsche ich einen rauschenden Start ins Jahr 2012, in dem wir uns ganz sicher wiederhören.
Eine Stunde Zeit auf Radio 1. Immer freitags von 18 bis 19 Uhr und zum Nachhören auf radio1.de.